Der Ausdruck Stirn kommt in der Offenbarung 9-mal vor. Es gibt es im gesamten Neuen Testament sonst nicht. Im Alten Testament kommt es an einer Stelle vor, das ist Hesekiel 9, Vers 4. Und dort geht es auch um ein Zeichen, das an die Stirn gegeben wird. Ja, das ist das Zeichen derer, die übrigen sind in Juda. Die bekommen das Zeichen an die Stirn und die werden verschont vom Gericht Gottes. Im Neuen Testament ist also die Stirn nur in der Offenbarung zu finden und kommt ausschließlich im Zusammenhang mit dem Mahlzeichen oder dem Namen oder dem Siegel Gottes vor, plus den Dingen, die Babylon an der Stirn hat. Offenbarung 17, Vers 5, da hat Babylon etwas, Offenbarung 17, 5, wie heißt es da? Auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name und der Name war Babylon. Die Stirn, was hier das Denken offensichtlich meint, beschreibt die unterschiedlichen Wesen. Das Wesen des babylonischen Systems und das Wesen des jerusalemitischen Systems, wenn ihr so wollt, des göttlichen Systems, ja. Also hier ist auch wieder sehr deutlich der Gegensatz zwischen den beiden zu finden. Warte ein bisschen, das Mikro ist schon da.
Aber ich denke in diesem Zusammenhang auch immer an den zweiten Mose, Bekleidung der Priester. Die hatten ja ein Stirnblatt und da stand ja auch was drauf, heilig dem Herrn. Also genau. Das habe ich immer mit reingenommen in diesen Bezug, ja. Da, ja. Ne? Der Name.
Wo der Priester immer daran denken soll, für wen er hier arbeitet. Heilig dem Herrn auf dem goldenen Stirnblatt. Okay, was wir also in Offenbarung 13 haben, ist eine Parodie, eine Imitation dessen, was Gott mit seinem Volk tun wollte und immer noch tun will. Und warum müssen wir jetzt hier an etwas Bestimmtes denken? Vorher hat jemand gesagt, Mahlzeichen des Tieres und Siegel Gottes, Sabbat, Sonntag, habe ich gehört. Vielleicht liegt es daran, dass ihr gleich in den nächsten 2 Stunden dann über den Sabbat spricht. Vielleicht liegt es aber sicherlich daran, dass wir das so hören. Hat es etwas für sich? Ist das Siegel Gottes jetzt wirklich der Sabbat? Wie kommt man überhaupt darauf? Das hat etwas mit dem Charakter eines Siegels zu tun. Und ich glaube, ich erzähle euch da jetzt nichts Neues. Vielleicht so viel, dass in der Archäologie Siegel eines der häufigsten Dinge sind, die wir finden. Beziehungsweise Siegelabdrücke. Und die meisten Siegelabdrücke aus Palästina finden wir an Tonware, Krüge, hauptsächlich mit Henkel oben und da ist dann so ein Siegelabdruck drauf. Und der Siegelabdruck lautet dann meistens irgendwas wie ein Name und dann eine Dienstbezeichnung. Vielleicht Diener des Königs, Sekretär des Königs oder vielleicht sogar das Königssiegel selbst, König von Juda. Jerobeam, König von Juda. So ein Siegel hat also gewisse Funktionen. Warum ist das da auf so einem Krug drauf? Ja, um zu zeigen, wem der Krug gehört. Um zu zeigen, wem der Inhalt des Kruges gehört und dass sich niemand daran vergreifen soll. So was macht ein Siegel. Ein Siegel ist drauf, um etwas zu versiegeln, abzuschließen, um es zu schützen vor Eingriff von außen. Deswegen mache ich ein Siegel drauf. Also ein Siegel ist mehreres gleichzeitig. Nummer 1, es zeigt das Eigentum an. Nummer 2, es identifiziert das, was da ist, als meins. Das hört sich jetzt fast an wie, das ist mein Eigentum. Ja? Aber es ist noch ein bisschen eine Identifizierung, das gehört nicht nur zu mir, das ist Teil von mir, meinetwegen. Nummer 3, es ist Schutz. Schutz vor Fremdeingriff. Und was macht ein Siegel noch? Es gibt Macht oder Autorität. Wer das Siegel hat, der hat Macht über das, was das Siegel verheißt. Beispiel, damals haben die Menschen häufig Siegel mit einer Schnur um den Hals mit sich herumgetragen. Das ist so, ein Siegel ist etwas so groß manchmal, kann ein bisschen größer sein, je nachdem. Hat ein Loch in der Mitte, wie ein Zylinder, wo ein Loch durchgeht, da kann ich die Schnur drum machen und dann um den Hals tragen. Und wann immer ich das in einen feuchten Ton abdrücken muss, dann nehme ich das runter und roll das rüber. Das gibt dann so einen Siegelfriesabdruck. Da steht etwas drauf oder da sind Bilder drauf. Ja. Das ist das, was Juda in 1. Mose 38 der Frau gibt, mit der er geschlafen hat. Unter anderem, er gibt noch andere Dinge, aber da ist auch so ein Siegel dabei. Wer dieses Siegel hat, hat Zugang zu der Identität. Das wollte ich vorher sagen, nicht Identifikation war nicht so gut, Identität. Ja. Wer das hat, hat die Macht darüber, das ist die Unterschrift. Ja. Und wenn ich jetzt das Siegel Gottes in Verbindung bringe, weil das Siegel Gottes ist ja auch an der Stirn, übrigens nicht an der Hand, sondern wenn ich das Siegel Gottes in meinem Herzen, sprich in meinem Sinn, in meinem Verstand habe, reicht das aus. Dann ist es ja mir eigen. Wenn ich also Gottes Gesetz in mir habe, dann genügt das. Weil ich es dann automatisch auch tun werde. Meine Hand wird automatisch das tun, was Gott mir in meinen Verstand auch eingibt, ja, zu tun. Okay, also wenn das Siegel Gottes Gesetz in meiner Stirn ist, in meinem Wesen, was ist dann das, was das Siegel ausdrücken kann? Was zeigt mir Schutz, Identifikation, Identität und Autorität? Das ist die Frage, der man nachgehen sollte. Das hat jetzt ein nicht-adventistischer Theologe gemacht mit Namen Meredith Kleene. Wahrscheinlich wird man ihn Klein aussprechen, ist Amerikaner. Der hat untersucht, wie der alttestamentliche Bund in der Bibel überall zu finden ist. Und unter anderem ist er gestolpert, das war schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, über die 10 Gebote als ein Bundesvertrag, wo Gott sagt, ich habe euch erlöst, ich gebe euch jetzt die Gebote als die Verpflichtung, wie wir miteinander agieren können. Und genau so ist es. Ne? Gott hat die Menschen erlöst und dann zeigt er ihnen, was sein Wunsch und Wille ist für das Leben. Das ist die richtige Reihenfolge. Erlösung, dann Gesetz. Ja. Und dieser Meredith Kleene ist dann auch über die Siegelfrage gestolpert oder gekommen und sagt dort in seinem Buch The Covenant of Treaty, das heißt also der Bund, der geschlossen wird, dass im Herzen der 10 Gebote ein Siegel verankert ist. Und er sagt, das Siegel der 10 Gebote ist der Sabbat. Wie kommt er darauf als Altorientalist und Alttestamentler? Er schaut sich das Sabbatgebot an und sagt, das hat alle Kennzeichen eines Siegels. So wie in der Archäologie auf dem Siegel draufsteht, wem es gehört, der Name, welche Amtsbezeichnung die Person hat, so ist es auch beim Sabbatgebot. Dort steht drin, dass es der Herr ist und dass er Himmel, Erde und Meer gemacht hat, dass er der Schöpfer ist. Dieses Sabbatgebot enthält auch das Herrschaftsgebiet. Auf dem Siegel in Palästina steht König über Juda und da steht drin, Schöpfer über die Welt. Ihr habt das übrigens in Kurzform, ich sehe schon, dass das jemand andeutet, auch auf der zweiten Seite, Eigentumsanzeige, Bestätigung des Inhalts, Schutz des Inhalts und Identifizierung. Und das Wesen eines Siegels ist Name, Titel und Herrschaftsgebiet. Das findet sich, weil es mit den Geboten zu tun haben muss, das an Hand und Stirn, nur bei dem Sabbatgebot. Und somit wird das Sabbatgebot zu einem Symbol, zu einem Zeichen dafür, dass man das Siegel Gottes hat. Jetzt habe ich nicht direkt gesagt, dass das Sabbat das Siegel Gottes ist. Habt ihr das gehört? Es ist ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass man das Siegel Gottes hat. In Kurzform könnte man auch sagen, der Sabbat ist das Siegel Gottes. Aber es gibt ein kleines Problem dabei. Wenn man das so kurz sagt, dann könnte es sein, dass man es tatsächlich so kurz versteht. Und das ist falsch. Denn die Leute, die früher gesagt haben, das Sabbat, ich spreche von unseren Pionieren, das Sabbat ist das Siegel Gottes, haben das nicht so kurz gemeint. Denn das war eher biblisch gesehen dafür, dass der Sabbat als Zeichen steht für eine ganze Haltung. Das gesamte Gesetz ist in meinem Herz und Sinn. Und der Sabbat ist das nach außen hin am deutlichsten zeigen mag, weil es mit Anbetung zu tun hat und den Tag, an dem ich anbete. Weil das Thema ist hier in Offenbarung 13 und 14, wer wird angebetet? Ja. Also der Sabbat ist ein Teil des Gesamten und es ist vielleicht der Teil, der am deutlichsten präsent ist für die Menschen. Aber es ist ein Teil einer gesamten Einstellung, einer Wesenseinstellung. Und das macht das Siegel Gottes hier aus. Entsprechend ist das Mahlzeichen des Tieres dann eine andere Wesenseinstellung und wird auch zugespitzt in einem Anbetungstag am Ende der Zeit. Und das muss natürlich das andere sein vom Sabbat. Und das müsste der Sonntag sein. Ich kann den Sonntag biblisch nur als Mahlzeichen des Tieres über den Sabbat beweisen. Aber dieses nur reicht völlig aus. Denn der Sabbat ist eindeutig, dass der im Zentrum als Siegel die Kennzeichen, das Wesen eines Siegels hat, mitten in den 10 Geboten drinsteht. Ich fasse zusammen. Wenn ihr also die falsche Trinität mit der richtigen vergleicht, dann gibt es auch ein Kennzeichen der Loyalität. Wo gehört ein Mensch hin? Zu welcher Trinität? Und dieses Kennzeichen wird hier in der Bibel Mahlzeichen oder Siegel genannt. Und das hat mit den Geboten und Gesetzen zu tun, die die Trinitäten erlassen. Und das hat dann natürlich auch mit Sabbat und Sonntag zu tun. Es muss so sein, weil der Sabbat das Siegel innerhalb der 10 Gebote ist. Und somit ist die Frage am Ende der Zeit tatsächlich auch eine Sabbat- und Sonntagsfrage. Nur, ich bitte euch, versteht es nicht zu kurz. Ich betone das noch einmal. Wer denkt, dass wenn er nur am Sabbat jetzt seine Ruhe einnimmt und sonst nichts zu tun braucht, liegt völlig daneben. Wenn ich jetzt gesagt hätte, wer denkt, er hält den Sabbat und braucht sonst nichts tun, das geht ja gar nicht. Ich kann nicht den Sabbat halten und tue sonst nichts. Ich halte ja dann den Sabbat nicht. Es beißt sich, ja. Wer den Sabbat hält, ist schon okay. Aber eben in richtiger, gesamter Weise. Okay, habt ihr Fragen zu Mahlzeichen und Siegel Gottes? Jetzt ist Zeit, hier Fragen zu stellen, denn ich würde sonst zum ersten und zweiten Tier kommen und was das ist. Und vorher sollten wir das noch verstehen. Hier, bitte, Schwester.
Das Volk der Juden hat sich ja bis heute dieses Siegel bewahrt. Trotz allen Unglaubens und Wirrwarr der Jahrhunderte. Besteht auch in der Bewahrung dieses Siegels noch ein Anspruch, dass sie Gottes Volk sind?
Das ist die Frage.
Ja.
Ja, wenn man das Siegel auf den Sabbat verkürzt, dann würde man sagen, ja. Aber ich denke, wenn wir erklären, dass der Sabbat nur ein Teil, wiewohl ein wichtiger Bestandteil des gesamten Paketes ist. Und dass zu diesem Paket zum Beispiel auch dazu gehört, dass Christus der Sohn Gottes ist und der Messias, dann würde ich sagen, nein. Wir dürfen dankbar sein, dass das jüdische Volk diesen Sabbat immer noch hält, weil es dann dadurch deutlich wird, was dieser siebte Tag ist, welcher es ist. Ja, dass sie auch das Gesetz Gottes auch im Alten Testament versuchen zu bewahren. Wir sind dankbar dafür. Oh, wir sind, damit ich das nicht vergesse, wir sind auch der katholischen Kirche dankbar. Weil sie am Anfang ihrer Zeit den christlichen Glauben bewahrt haben. Sie haben gekämpft gegen Leute, die dachten, dass Christus ein geschaffenes Wesen ist. Und sie haben gewonnen. Die ersten Konzilien waren für uns dankbare Konzilien. Gute Dinge festgehalten. Letztlich haben sie die Bibel, das gesamte Neue Testament überliefert. Ohne sie hätten wir diese Handschriften nicht, die wir heute haben. Also wir dürfen auch denen dankbar sein. Atmen nicht zu tief. Das ist so. Wir dürfen den Leuten immer dankbar sein, die Gottes Sache in irgendeiner Form weiterbringen. Es gibt, okay, ich will da nicht zu weit gehen. Ja, aber das macht sie noch nicht zu denen, die Gott am Ende benutzen möchte, um eine Botschaft zu verkündigen. Ja? Okay, hier hinten noch eine Frage. Übrigens, das lasst mich noch anfangen. Wir dürfen von den Juden schon etwas auch lernen. Denn dankbar sein ist eines, aber man kann auch lernen von ihnen. Und ich denke, wenn man ihre Sabbatheiligung, und zwar die richtige Art der Sabbatheiligung, es gibt auch was Überspitztes, ne? Aber wenn man das einfach mal beobachtet und studiert, dann kann man sehr viel davon gewinnen. Ja, unter Adventisten ist das Buch von Abraham Heschel, das Sabbat, ja sehr bekannt. Und da stehen extrem wertvolle Gedanken dahinter, die wir vielleicht so nicht haben. Und wenn man das liest, bereichert das sehr wohl unser Glaubensleben. Also sehr empfehlenswert, sehr leicht zu lesen und es geht sehr tief. Und es sind jüdische Gedanken zum Sabbat. Der Sabbat heißt das Buch und der Autor Abraham Heschel, wie man spricht, Heschel.
Ja. Du hast da erwähnt, dass zum Siegel Gottes nicht nur der Sabbat selbst, also es ist der Sabbat nicht so in dieser kurzen Form der Siegel Gottes, sondern gehört auch was dazu, noch mehr. Außer die Charakterveränderung und die Annahme Jesu Christi als der Erlöser. Was gehört noch dazu?
In der Endzeit ist das Siegel Gottes das markante Kennzeichen derer, die auf Gottes Seite stehen. Es bedeutet also, dass die gesamte Treue der Menschen Gott gegenüber inkludiert ist. Das ist so jetzt eine sehr allgemeine Antwort. Wenn du es dann konkreter haben willst, dann würde ich sagen, es gehört all das dazu, was in Offenbarung 12 bis 14 als Kennzeichen dieser letzten Gruppe von Menschen, die Gott treu sind, gegeben ist. Und da gibt es einige Kennzeichen. Die gesamten Gebote halten. Das Zeugnis Jesu haben. Ausharren haben. Verständnis haben, laut Offenbarung 13, Vers 18, Verständnis haben über das, was mit der falschen Trinität zusammenhängt. Dann haben wir hier noch natürlich den Glauben an Jesus haben, Offenbarung 14, Vers 12. Also das ist so wie, soll ich das sagen? Der Sabbat ist so, wenn ich sage Sabbat, dann sollt ihr all das mitdenken. Weil es genau all das ausdrücken will. Es ist markant, es ist wie eine Flagge, die man zeigen kann. Und man weiß, es geht hier nicht nur um das Stoff, um das Tuch und das, woher die Flagge kommt, sondern es geht um alles. Und so zeige ich mit Sabbat die Flagge der Endzeit, wenn ich das so möchte, ja, als Beispiel jetzt weiterführen. Ich zeige durch den Sabbat, das ist meine Sache. Und das inkludiert all diese Endzeitzeichen und Charakteristika der Übrigen, wie sie hier genannt werden. Ja.
Ich habe jetzt eigentlich keine Frage, sondern ich möchte noch was erläutern, was wir gerade gesprochen haben. Du hast erwähnt, dass wir dem jüdischen Volk, aber auch also den heute noch Juden und auch der katholischen Kirche dankbar sein können. Weil ich denke, wir können auch dankbar sein der katholischen Kirche, nicht nur aus Dingen, die sie in der Vergangenheit getan haben, sondern auch, was sie heute noch tun. Wenn ich darauf schaue und sehe, mit welcher Ehrfurcht sie am Sonntag das Gotteshaus betreten, wie sie das leben. Da können wir eigentlich sehr viel lernen, wenn wir am Sabbat mit dieser Ehrfurcht Gott begegnen oder auch im Gotteshaus uns aufhalten. Also in einer katholischen Kirche kann man wirklich eine Stecknadel fallen lassen hören. Also es ist irgendwo schon heute auch noch die Ehrfurcht zu spüren. Und ich denke mal, da können wir auch so manches vielleicht mitnehmen.
Ich lasse das mal so stehen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Art Ehrfurcht die Ehrfurcht ist, die ich gerne wünschte. Aber eins ist sicher, ich meine, dass es in unseren Gottesdiensträumen auch mal ruhig sein könnte. Ja, ich finde, es geht eigentlich ganz gut, aber. So, hier hinten.
In Vers 16 wird berichtet, und es macht, also das zweite Tier macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen und so weiter, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Wie geht das vor sich, dieses sich selber ein Zeichen machen? Es muss offenbar ziemlich freiwillig, sogar attraktiv sein, dass sie es sich selber machen, dieses Zeichen. Wie geht das vor sich?
Du möchtest eine historische Interpretation dieser Sache hier haben. Eins ist sicher, dieses Tier ist ein Macher. Es macht zum Beispiel in Vers 12, zumindest in der Luther steht es so, ich glaube, nicht an allen Stellen geht es mit dem Griechischen, aber in Vers 12 steht, es übt die Macht des ersten Tieres aus, das jetzt mit Augenzwinger, das ist ein völlig anderes Wort. Ne? Aber es macht auch, dass die Leute das erste Tier anbeten. Es gibt dem ersten Tier oder dem Bild des Tieres Macht. Vers 14, dass sie ein Bild machen. Es wurde ihm Macht gegeben. Ich vermische jetzt zwei Wörter, ist schon klar, okay? Und es macht Vers 16, dass sie wieder machen. Aber das drückt irgendwie schön aus für mich. Diese Macht ist ein Macher. Da bewegt sich was. Diese Macht, und wenn wir nachher sie dann identifizieren, hat offensichtlich die Mittel an der Hand, damit Leute sich etwas wünschen, es zu tun. Und diese Mittel setzt diese Macht ein und die Menschen machen es. Ja, wie das passiert? Naja, manche würden jetzt sagen, schau dich um. Und andere sagen, das werden wir schon sehen. Ja, wie das funktioniert, aber es tut es. Ja, offensichtlich ist das Malzeichen, das Bild des Tieres etwas Attraktives. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben hier symbolische Sprache. Ja, und ich muss in einer symbolischen Ebene bleiben, wenn ich Symbolik erkläre. Ne? In der Symbolik mache ich mir das Zeichen natürlich an der Hand. Ich mache das. Ne? Ob das jetzt in der Wirklichkeit auch so ist, dass ich das jetzt so mache, vielleicht ist das nur die Symbolsprache, um zu zeigen, schau, da wird etwas kreiert, was man dann an die Stirn oder die Hand nehmen kann. Das ist das Problem bei diesen Erklärungen, dass man denkt, man hat es wirklich unter der Haut oder in der Stirn, weil die verwechseln, denke ich, die Symbolsprache mit der Wirklichkeit. Und ich bin hier wirklich symbolisch unterwegs in der Offenbarung. Also ich sollte da nicht sofort den Schluss auf die Wirklichkeit treffen. Ja? Gut, weitere Fragen? Geht einfach rum, richtet das Mikro an die Leute, die ihr seht, und hier auch gleich, dann geht es weiter. Danke.
Eigentlich haben wir ja jetzt nur über den ersten Teil des Satzes gesprochen. Mhm. Sie geben sich ein Zeichen, freiwillig, aber zu einem ganz bestimmten Zweck. Mhm. Über den Zweck haben wir jetzt noch gar nicht nachgedacht. Nein. Und es ist die andere Seite, Gott gibt ja auch ein Zeichen mit einem ganz bestimmten Zweck. Gibt es zwischen den Zwecken Vergleiche, symbolisch?
Ja, ich würde mal sagen, wenn ihr Punkt 3 bei der Tabelle anschaut, das ist es vielleicht sehr allgemein zusammengefasst. Das Mahlzeichen ist ein Zeichen des Eigentums und der Loyalität zu Satan und es gewährt den Schutz vor Satans Zorn. Allerdings kein Schutz vor Gottes Zorn. Und das Siegel Gottes ist umgekehrt. Es gewährt Schutz vor Gottes Zorn, aber kein Schutz vor Satans Zorn, in Anführungszeichen. Ich meine jetzt hier die Verfolgung. Es gewährt schon den Schutz davor, dass man nicht getötet wird am Ende. Ja, ganz zum Schluss. Aber trotzdem erleiden die Übrigen den Zorn des Satans. Das sagt schon Offenbarung 12, 17, dass er mit großem Zorn gegen die Übrigen geht. Ganz allgemein gesprochen. Ne? Und zu diesem Schutz Satans gehört natürlich auch, dass man kaufen und verkaufen kann. Ne? Und die anderen können das dann nicht. Ja? Also musst du wählen. Du hast auf beiden Seiten was Positives. Das eine ist halt nur kurzfristig positiv. Und das andere ist langfristig angelegt, ewig angelegt. Das ist die Wahl, die der Mensch dann treffen kann. Nimmt er das Vordergründige oder schaut er tiefer? Und nimmt das, was ewig Bestand hat. Okay, die nächste Frage. Dort ist das Mikro, ja?
Ja, ich habe zwar keine Frage, sondern nur eine Feststellung. Ich wollte dazu sagen, man kann auch die Bibel zweideuten. Wenn ich nämlich das genau rausnehme im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und nur das alleinig nehme, dann hörst du es eigentlich, ich darf den nächsten ja auch ein Auge ausschlagen.
Ist dir schon ein Auge ausgeschlagen worden?
Nein, ich sage es nur, weil die Bibel sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ja. du das den nächsten antunst, oder? Es heißt ja bitte, man soll das den ersetzen, oder? Aber wenn ich nur das alleinig nehme, oder?
Du plädierst also für kontextliches Lesen der Bibel. Und das ist gut.
Es ist wie in vielem, ich kann die Bibel zweideutig fürs Gute und fürs Schlechte gebrauchen, um es zu beweisen, wenn ich die Texte einzeln herausreiße. Ja, so, ich will jetzt keine Armen-Diskussion anfangen, oder? Aber jetzt macht ja zum Beispiel der Armen auch, indem er seine Lehre, es beweist, gewisse Stellen herausnimmt und das damit mit den Bibelstellen belegt. Mhm. Jesus hätte jetzt nicht sterben müssen, oder? Es hätte vielleicht einen anderen Plan zum Beispiel gegeben, Plan B.
Also du führst uns hin, dass wir sagen, wir müssen einen Zugang zur Bibel haben, der vernünftig ist und der den Zusammenhang beachtet. Sonst kann man mit der Bibel alles Mögliche machen, was man will. Das ist durchaus möglich. Ja. Und es ist gut, dass man einen guten Zugang hat. Dafür ist übrigens auch Gemeinschaft gut, dass wir uns gegenseitig helfen, korrigieren, unterstützen können, der Art, wie wir Bibel verstehen. Bitte.
Ja, ich denke, das Mahlzeichen könnte aber auch sein, dass ich es zulasse, die Gedanken, die das Mahlzeichen ja mit sich bringen, in meine Stirn, in meinen Kopf aufzunehmen. Und meine rechte Hand, abgesehen jetzt mal von den Linkshändern, ist ja die Hand, die diese Gedanken denn auch ausführt. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwann einen Stempel oder einen Teil in unserer Haut haben, um diese Unterschiede zu machen.
Okay, danke.
Ich frage mich, warum das rechte Hand heißen muss. Es gibt ja Linkshänder. Hat das, ist eine ganz naive Frage, aber...
Die rechte Seite in der Bibel ist eine besondere Seite. Christus sitzt rechter Hand Gottes auf der rechten Seite. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Aha. Die rechte Hand ist sozusagen, wie soll man das beschreiben? Die handelnde Hand, es ist es ist ein Symbol für das, was jemand tut, das er ausdrückt. Ja? Und das ist jetzt nicht, auch für die Linkshänder gilt dasselbe.
Ja, aber da hat er die vergessen.
Ja, weil die rechte Hand genau dafür, für dieses Symbol steht. Die linke Hand gibt es nicht im Alten Testament oder im Neuen Testament als Symbol dafür.
Was wäre, wenn nur drin stände Hand?
Ohne für uns wahrscheinlich genau dasselbe. Aber wenn wir vom Alten Testament herkommen, dann verstehen wir, die rechte Hand ist die Erweiterung der Person. Mhm. Ja. Und Danke. Das gehört dazu. Bitte. Okay. Schauen wir uns also noch an, wer ist das erste Tier und wer ist das zweite Tier? Ich glaube, das schaffen wir heute noch in 15 Minuten. Ihr seid ja auch alle fast Adventisten, also ihr kennt euch da ja schon halbwegs gut aus. Wie soll man das erste Tier identifizieren, biblisch gesehen? Ich kann natürlich schnell sagen, das ist A oder B, aber ich möchte ja auch ein Argument dafür haben. In Offenbarung 13 wird das erste Tier schon beschrieben. Gestern haben wir schon begonnen. Es kommt von Daniel 7 her, wie die einzelnen Merkmale des Tieres beschrieben werden. Und es wird dann gesagt, dass, okay, mehrere Dinge werden gesagt, dass die Hörner gekrönt sind. Ich nehme das mal vorsichtig als ein Anzeichen dafür, dass wir uns in der Zeit befinden, wo die Hörner agieren. Aus Daniel 7. Die Hörner von Daniel 7 sind am vierten Tier. Und das vierte Tier von Daniel 7 ist das Römische Reich. Ich setze das jetzt mal voraus. Ne? Erstes Tier Babylon, dann Medo-Persien, dann Griechenland, viertes Tier Rom. Und das kleine Horn dort ist dann das, was aus Rom entsteht. Ja? Wenn also die Hörner gekrönt sind, krönen heißt, dass sie an der Macht sind, dass sie die Autorität jetzt haben, dass sie regieren, dann würde ich mich hier chronologisch, zeitlich, historisch in der Zeit der Hörner befinden. Das ist die Zeit Ende des Römischen Reiches, Anfang von dem kleinen Horn. Ja? Und wenn ich dann halt höre in Vers 5, dass ihm Macht gegeben ist zu reden, große Dinge, Lästerungen und das 42 Monate tut, dann muss ich natürlich diese Macht mit dem identifizieren in Daniel 7, was das dort genauso tut. Kennt ihr das in Daniel 7, diese Texte? Ja, also nur zur Vollständigkeit erwähne ich sie noch einmal. Das ist also Daniel Kapitel 7, Vers 8. Ein kleines Horn wächst hervor und er schaut auf das Horn und es hatte ein Maul, das redete große Dinge. Hier in Offenbarung 13, Vers 5, es redet große Dinge. Daniel 7, Vers 25, dieses selbe Horn wird den Höchsten lästern. Offenbarung 13, Vers 5, es redet große Lästerungen. Offenbarung 7, Vers 25, die Heiligen des Höchsten werden in die Hand des Horns gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Und Offenbarung 13, Vers 5, Parallele, es wurde ihm Macht gegeben zu tun, 42 Monate lang. Und 42 Monate sind 3,5 Jahre, gleich 3,5 Zeiten. Okay, und dann wird es in Vers 6 nicht nur Gott lästern, sondern auch die, die im Himmel wohnen. Da bleibe ich noch eine Erklärung schuldig. Jemanden, der da gefragt hat, noch einmal, die auf Erden wohnen, sind die Ungläubigen, die im Himmel wohnen, sind die Gläubigen. Ich bitte einfach einmal, alle Texte in der Offenbarung zu lesen, wo die auf Erden wohnen, vorkommen. Sind nicht viele, schön verteilt, beginnt gleich in Kapitel 2. Und man stellt fest, dass es niemals die Gläubigen beschreibt, an keiner Stelle. Also es sind nicht die, die buchstäblich auf der Erde wohnen, sondern die hier sitzen und kleben an dieser Welt, geistlich, und nicht im Himmel ihr Recht haben. Es ist also damit klar, dass das Tier, wenn es agiert, das Meerestier, das so aussieht wie ein Konglomerat von allen Wesen in Daniel 7. Aber wenn es agiert, dann agiert es als kleines Horn. Es sieht aus wie alle Wesen dort, aber was es tut, ist das, was das kleine Horn tut. Und wer das kleine Horn ist, das ist relativ leicht zu bestimmen. Ich habe hier ein Blatt hier, die Merkmale des kleinen Horns aus Daniel 7. Ich lese euch hier diese 7 Punkte kurz vor. Ihr könnt es dann auch, ich kann euch das auch kopieren. Dann braucht ihr jetzt das nicht mitschreiben. Aber dass ihr seht, dass das klar ist. Das kleine Horn wächst aus dem vierten Tier hervor. Das heißt, es ist römischer Natur. Okay? Römischer Natur. Ich werde zum Schluss dann dazu kommen zu sagen, dass das kleine Horn das päpstliche Rom ist. Also lasst mich an dieser Stelle das gleich einfügen. Ist Rom, päpstliches Rom, wirklich römischer Natur? Natürlich. Der römische Kaiser Justinian hat Anfang des 6. Jahrhunderts, nämlich 533, den römischen Bischof zum Haupt aller Kirchen ernannt. Also es ist Rom. Zweitens, das kleine Horn bricht zwischen 10 Hörnern hervor. Das heißt, der Zeitpunkt des Hervorwachsens dieses Horns ist, wenn diese Nachfolgereiche des römischen Reiches da sind. Die Nachfolgereiche sind die germanischen Reiche. Müssen nicht übrigens unbedingt 10 an der Zahl sein. 10 ist eine umfassende Zahl für alle, die es da gibt. Und die Germanenstämme haben das Römische Reich im 5. und 6. Jahrhundert zerteilt. Und zu der Zeit ist es auch so, dass der römische Bischof zu seiner alleinigen Vorherrschaft im Christentum aufsteigt. Drittens, 3 Hörner werden vor dem kleinen Horn ausgerissen. In Kapitel 7 von Daniel steht das. Und das ist auch so, dass 3 Germanenstämme zum Beginn des päpstlichen Roms zu Ende kommen. Und da streitet man sich genau drum, wer das ist. Sind das jetzt die Vandalen, die Ostgoten und die Westgoten? Oder sind das die Vandalen, die Ostgoten oder Heruler? Ich sage mal an der Stelle, weil ich nicht hingehen möchte, das ist egal. Eindeutig ist, dass 3 auf alle Fälle nicht mehr existieren. Viertens, es redet große Dinge, beansprucht große Dinge, es lästert den Höchsten. Der Bischof von Rom beansprucht großartige Dinge. Und lästert damit Gott, nicht nur solche Sachen, wie er sich nennt, heiliger Vater oder Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden. Ich denke, die 2 höchsten Lästerungen sind die 2 Machtmittel, die es benutzt mit der Messe und der Beichte. Und wenn ihr da mal was lesen wollt, dann geht mal in die Bibliothek rüber. Und nehmt ein Buch, das heißt Zepter und Schlüssel. Gebt es einfach, fragt mal den Bruder Kova, ob er das da rausgeben kann. Das habe ich als Kopie drüben. Lest ein paar Seiten drin und ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ich sage, Messe und Beichte sind die 2 größten Lästerungen, die es in diesem System gibt. Sechstens, das kleine Horn wird versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Daniel 7, 25. Mit Gesetz ist das Gesetz Gottes gemeint, das es versucht zu ändern. Das ist in der römisch-katholischen Kirche geschehen, geschichtlich. Der biblische Ruhetag ist verändert worden, eindeutig, von Sabbat auf Sonntag. Auch die Zeiten sind geändert worden. Ich halte die Zeiten hier für prophetische Zeiten. Die Erklärung der Prophetie wurde auch vom Papsttum geändert. Gestern haben wir von Präterismus und Futurismus gesprochen. Ja, das sind jesuitische Gedanken, die sich inzwischen in allen Köpfen der Akademie auf der Welt in der Theologie widerspiegeln. Sechstens, das kleine Horn kämpft gegen die Heiligen und vernichtet sie. Das päpstliche Rom als verfolgende Macht, auch das ist klar. Ihr höchster mittelalterlicher Theologe Thomas von Aquin sagte, ich zitiere, die Abgefallenen können nicht nur aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, sondern gerechterweise auch umgebracht werden. Und der heilige Thomas von Aquin befürwortet das, und das ist dann auch im Zuge Ende des Mittelalters, Anfang der Neuzeit häufig durchgeführt worden. Siebtens, die Heiligen werden dem Kleinhorn 3,5 Zeiten in die Hand gegeben. 3,5 Zeiten sind 1260 Tage nach dem prophetischen Jahrtagprinzip, 1260 Jahre. Und auch das lässt sich bei der katholischen Kirche als zwei Eckdaten zusammenfassen. 538 wird Rom aus der Barbarenherrschaft befreit. Der römische Bischof kann jetzt wirklich regieren, nicht nur mehr auf dem Papier wie 5 Jahre vorher, sondern de facto auch. Und 1798 kommt es zu einem sehr unrühmlichen Ende, als der Papst ins Exil nach Avignon entführt wird. 7 Punkte, jeder einzelne Punkt muss noch nicht ausschlaggebend sein, aber alle 7 Merkmale zusammengenommen ergeben das schlüssige Bild, dass das kleine Horn in Daniel 7 ein religiöses System darstellt, das wir mit dem päpstlichen Rom identifizieren können. Wenn nun das erste Tier in Offenbarung 13 genau gleich agiert und all die Merkmale hat, die die Tiere in Daniel 7 auch haben, dann wird hier offensichtlich gesagt, dass wir es hier mit dem päpstlichen Rom zu tun haben, das hier kämpft. Jetzt kommt eine kleine Frage auf. Die Frage betrifft den Vers, Moment, den Vers 5. Manche lesen diese Beschreibung dieses ersten Tieres als eine chronologische Beschreibung. Eine Beschreibung, die in der Geschichte eine Abfolge hat. Und dann taucht ein Problem auf. Folgt dem einmal nach. Da heißt es in Vers 3, ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Jetzt wissen wir, dass die tödliche Wunde des Papsttums dann offensichtlich am Ende der 3,5 Zeiten geschehen muss. 1798. Papsttum ist heute übrigens nicht tot, ne? Das heißt, es war wirklich nur eine Wunde, die so aussah, als ob jetzt ist vorbei mit dem Papsttum. Aber es war nicht so. Es kam wieder auf. Ja? Das war also 1798, diese tödliche Verletzung. Es wurde wieder heil. Und dann heißt es in Vers 4, dass, weil die Leute sich verwundern darüber, dass sie den Drachen anbeten, das Tier anbeten. Und wenn ich jetzt Vers 5 weiterlese, und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Dann könnte folgender Eindruck entstehen. Ich habe die tödliche Wunde, dann wird es angebetet, danach, also welche Richtung von euch, hier, dann wird es angebetet, dann wird ihm Macht gegeben für 42 Monate. Aber die tödliche Wunde ist doch am Ende von 42 Monaten. Also, und dann kommen nochmal 42 Monate. So gibt es dann manche, die dann meinen, dass hier nicht von den 42 Monaten der mittelalterlichen Zeit des Papsttums gesprochen wird, sondern irgendwann am Ende muss das noch sein. Also zukünftige 42 und dann natürlich buchstäbliche, weil niemand will, dass wir nochmal 1260 Jahre warten. Also buchstäbliche 3,5 Jahre. Ja. Was ist davon zu halten? 2 Dinge sind dazu zu sagen, die dazu führen werden, dass wir sagen, diese 42 Monate sind die Zeit des Papsttums von 538 bis 1798. Nummer 1, die Beschreibung des Tieres ist nicht chronologisch. Und das wird gleich von Anfang an klar gemacht. Wenn in Vers 2 steht, dass ich mit dem Panther in der Beschreibung beginne, dann die Bärfüße und dann der Löwenrachen. Es geht umgekehrt, das habt ihr schon festgestellt. Warum ist das so? Well, ich weiß nicht genau warum. Ich meine, wieso sollte man erst schauen, wie das Tier aussieht, dann schaut man auf die Füße, dann auf den Rachen. Es macht auch, wie man schaut, keinen Sinn. Normal schaut man eh erst auf den Kopf. Also irgendwie muss das den Grund darin haben, dass der Schreiber bewusst das so macht. Warum macht er das bewusst so? Nicht deshalb, damit wir anfangen zu beginnen und sagen, ah, da geht es um etwas Historisches, sondern um das Bild zu beschreiben und uns gleichzeitig wissen zu lassen, denkt jetzt nicht an Abfolge, sondern denkt an das gesamte Bild. Das ist eine antigöttliche Macht und ich beschreibe die jetzt. Wenn ich diesen Hinweis aus Vers 2 aufgreife, dann würde ich sagen, okay, wir sollten das offensichtlich mal nicht in erster Linie hier chronologisch verstehen. Zweites Argument, wir müssen es chronologisch verstehen, wenn wir die Zeiten anschauen, die verwendet werden. Das ist interessant. Ihr könnt das, lasst mich schauen, ob man das hier feststellen kann. Vielleicht in der Elberfelder. Ich habe die Elberfelder nicht da, also in der Luther nicht ganz. Aber wenn ich die Verse 1 bis 7 lese, dann habe ich dort im Griechischen eine Zeit, die nennt man Aorist. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Ihr sollt nicht vergessen, dass das eine Zeitform ist, die Vergangenes beschreibt. Und in Vers 8 habe ich eine Zeitform, die kennt ihr, die nennt man Futur. Ist das eine Elberfelder? Dankeschön. Vielleicht funktioniert das so. Ja, in der Elberfelder seht ihr das schön. Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Dieses Werden steht als Zeitform für die Zukunft. Ja? Werden ihn anbeten. Davor habt ihr alles Vergangenheit. Von 1 bis 7 alles richtig hier, wie es wurde ihm Macht gegeben, Vergangenheit, es wurde ihm gegeben, es wurde ihm gegeben, es wurde ihm, die ganze Zeit wird ihm gegeben. Übrigens, wer gibt ihm? Ja, bleibt nur der Drache übrig, der Drache gibt ihm diese Sachen. Und dann in Vers 8 kommt die Zukunft. Vers 8 ist die endzeitliche Kampfszene, die ich habe. Vers 8 ist das Szenario, das das beschreibt, was am Ende geschieht. Vers 5 steht in dem Bereich, wo Vergangenheit ist. Vers 5 passt nicht zu Vers 8 von der griechischen Zeitform her. Ähnliches habe ich auch bei dem zweiten Tier. Vers 11 ist Vergangenheit und alles, was nach Vers 11 kommt, ist Futur. 12 bis 18. Und wenn ich das so sehe, wie das angeordnet ist, Vers 11, dieses Tier steigt auf, ich sah es aufsteigen aus der Erde, es hatte zwei Hörner und so weiter. Und dann Vers 12, es übt alle Macht aus. Schauen wir mal, wie das in der Elberfelder hier steht. Ja, es ist ein Präsens an dieser Stelle, ein Infinitiv und nachher haben wir auch ein Futur. Das ist für die Zeit, die kommt, für den Endzeitkampf. Und so fällt der Vers 5, der von den 42 Monaten spricht, in den Beschreibungsbereich der Vergangenheit hinein. Die Vergangenheitsbeschreibungsbereich ist das bis zur Endzeit. Die 42 Monate sollten also identifiziert werden wie alle anderen vier Stellen in der Offenbarung, wo die 42 Monate, die 12, 60 Tage oder die 3,5 Zeiten erwähnt werden. Die sind übrigens alle davor und immer sind sie diese mittelalterliche Zeit, also auch hier. Ich denke also nicht, dass es gerechtfertigt ist, wenn man dann sagt, das ist in der Endzeit buchstäbliche 42 Monate. Danke. So viel noch zu dem. Also das erste Tier ist das päpstliche Rom und das zweite Tier, das dann kommt, das lest ihr für morgen intensiv nach. Lest einmal die Verse 11 bis 18, werden morgen Vormittag das zweite Tier identifizieren, historisch. Wir werden über die Zahl 666 sprechen. Morgen werde ich auch einen Beamer brauchen, damit wir da ein paar Sachen sehen können. Und vielleicht kommen wir dann noch zu dem Antichristen hin. Also ziemlich düstere Themen für morgen. Das Licht am Ende dieses finsteren Tunnels, das kommt dann am Donnerstag und Freitag. Denn dann kommt die Botschaft, die das Licht bringt. Ja. Seid ihr schon fleißig am Auswendiglernen? Heute wäre der Vers 9 dran gewesen. Ja? Viel Freude dabei. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und gibt es eine Verlautbarung oder was, Conny? Okay. Dann schließen wir hier noch mit Gebet ab und dann haben wir die Verlautbarung. Herr Jesus Christus, es ist ein Vorrecht zu wissen, dass du uns nicht nur Dinge sagst, die damals die Zukunft betroffen haben, die auch unsere Gegenwart betreffen, sondern dass du auch genug Informationen in die Bibel legst, dass wir damit auch etwas anfangen dürfen. Es ist aber nicht dazu gedacht, dass wir mit den Fingern zeigen. Es ist dazu gedacht, dass wir wissen, in welchem Kampf wir stehen. Es ist dazu gedacht, dass wir wissen, dass in diesem Kampf sich noch nicht jeder entschieden hat. In der Tat, die meisten auf dieser Welt werden sich noch nicht entschieden haben. Und das ist der Aufruf an uns, dass wir deine Informationen weitergeben und durch unser Leben und durch unser Sprechen dir die Ehre geben, sodass du Menschen erreichen kannst. Das ist dein Plan, das ist dein Ziel, auch für diese Zeit. Und wir wollen gerne Teil davon sein. Schenk uns weiter Freude im Studium der verschiedenen Themen, die wir an dieser Kurzbibelschule haben. Auch nachher, wenn es um den Sabbat auch in der Endzeit wieder geht. Danke, Herr, dass du dein Wort geschenkt hast. Amen.